Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 21. Oktober 2003.
Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem Sturz der Geister der Finsternis. Nachdem wir im Vortrag davor gesprochen hatten vom Sturz der Geister des Lichts, also der luziferischen Geister, auf die Erde herab, haben wir jetzt gesprochen vom Sturz der Geister der Finsternis. Etwas, was insbesondere sehr stark stattgefunden hat, von der Mitte bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Also Rudolf Steiner gibt da sehr genau einen Zeitraum an, wo insbesondere arimanische, also finstere Geister auf die Erde gestürzt wurden, was so viel bedeutet, dass ihre Kräfte aus den höheren Gebieten der geistigen Welt ausgeschieden wurden, um die geistige Welt sozusagen reinzuhalten. Weil man könnte jetzt fragen, ja, warum stürzt der Gott zu uns herunter? Weil wir haben sie jetzt. Wir haben sie jetzt. Also gerade in unserem Wirken und besonders im Menschen sitzen sie jetzt drinnen. Und wir müssen in einer gewissen Weise mit ihnen fertig werden. Aber es sind ihnen dadurch auch eben gewisse Kräfte geraubt, die sie in den höheren Regionen der geistigen Welt gehabt hätten. Sie hätten von dort aus viel stärker über das Unbewusste den Menschen inspirieren können, sodass er eigentlich keine Freiheit gehabt hätte, diesen arimanischen Impulsen auszuweichen. Heute wirken diese arimanischen Geister bis zu einem gewissen Grad in dem, was der Mensch bewusst mit seinem materialistischen Verstand ausdüftelt, und wo er persönlich dahinter steht mit seinem aktiven Denken, da kommen arimanische Impulse hinein. Es gab auch schon frühere Stürze arimanischer Geister. Also man darf nicht so denken, es gab einmal den Sturz der luziferischen Geister, jetzt den Sturz der arimanischen Geister. Eigentlich ist das, was öfter, viel öfter passiert ist in der Entwicklung der Menschheit. Es sind eben immer wieder andere luziferische oder arimanische Scharen, die zur Erde gestürzt wurden. Die Folge des ersten Sturzes der luziferischen Geister, das ist das, was in der Bibel beschrieben wird, also mit dem Sündenfall. Also die eine Folge war, dass die Sinnesorgane der Menschen aufgegangen sind, das war eine Tat der luziferischen Geister, die jetzt eingezogen sind, vor allem in den Kopfbereich des Menschen. Wir haben davon gesprochen, dass eigentlich der Kopf und der restliche Mensch zwei ganz unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht haben. Im oberen Bereich, da hat sich Luzifer festgenistet, also vor allem in den Sinnesorganen. Da wirkt er sehr stark drinnen. Die Sinne wurden aufgetan. Und Luzifer möchte uns eigentlich immer sehr schnell vergeistigen, ins Geistige führen. Allerdings mit allen unseren noch unerzogenen Eigenschaften, mit allen noch unseren unentwickelten Fähigkeiten. Er möchte uns also nicht als reife Geister in die geistige Welt zurückführen, die also die ganze Erdenaufgabe bewältigt haben, sondern er möchte uns viel früher hinaufziehen. Und als Gegenmaßnahme dagegen kann man sagen, haben die Elohim, die Schöpfergeister, die ganze menschliche Natur viel materieller, viel dichter, viel schwerer gemacht, als es ursprünglich gedacht war. Also wenn man oft so sagt, ja durch den Sündenfall und durch die luziferische Versuchung wurde der Mensch materialistischer vom Körperbau her, als es ursprünglich war, dann muss man genauer sagen, das haben aber die guten Götter gemacht, damit wir nicht den Luzifer zu schnell verfallen. Es haben uns sogar die guten Götter bis zu einem gewissen Grad gerade an unsere sogenannte niedere Natur gefesselt, damit uns Luzifer nicht zu schnell hinaufheben kann. Also das ist sozusagen der Preis, den wir zahlen müssen dafür, dass wir der luziferischen Versuchung ausgesetzt waren. Und was uns oft bedauerlich erscheinen mag, dass wir also so sehr ins dicht Materielle gegangen sind, und uns eben all die Beschwerden macht, die wir damit haben unter Umständen, dann ist das aber ein Heilmittel der guten Götter in Wahrheit. So wie ja oft Krankheiten eigentlich etwas sind, was uns die guten Götter schicken, um, also zum Beispiel, wenn wir zu viel im Begierdenleben drinnen stecken, dann zerstören wir unseren Organismus, das machen aber gar nicht die luziferischen Geister, die unseren, die Begierden anfeuern, sondern das machen die guten Götter, damit der Luzifer nicht ein zu leichtes Spiel hat. Weil bevor er wirklich so weit kommt, dass der Mensch ganz den Begierden verfallen würde, wird er einfach so krank, dass er nicht mehr kann. Er kann nicht mehr. Wenn einer also immer Essen und Essen in sich hineinstopft und halt ein nicht nur Feinschmecker, sondern ein Vielfraß wird, der alle 5 Minuten was verkosten muss, dann wird er irgendwann krank daran und kann nicht mehr. Dann ist das aber nicht der Luzifer, der das macht, sondern die guten Götter eigentlich, die das machen. Gar nicht als Strafe, sondern eigentlich als Hilfe für den Menschen. Also vieles, was uns so als Strafe erscheinen mag, ist in Wahrheit aber eine Hilfe. Es wäre ohne diese Strafe, die wir empfinden, eigentlich noch viel schlimmer. Der Mensch ist also materieller geworden durch diesen Sturz der luziferischen Geister. In späteren Zeiten sind dann auch bereits arimanische Geister auf die Erde gestürzt worden. Die haben uns dann zum Beispiel so etwas gebracht, was wir heute als Bazillen, Bakterien, Viruserkrankungen und dergleichen haben. Es ist nämlich ein Fehler, wenn man glaubt, dass also gerade Bakterien, Viren und dass das zu den ältesten Lebewesen gehört, wenn das oft die Wissenschaft einreden will, dass eigentlich das so der Urbeginn irgendwo ist. Das stimmt eigentlich in dieser Art nicht, sondern dass sie so sind wie heute, dass sie Krankheitserreger vor allem sind, ist erst dadurch entstanden, dass arimanische Geister in die Natur zunächst einmal hinuntergestürzt wurden. Das hat schon begonnen in der atlantischen Zeit, ist dann später noch stärker geworden. Also es gab diese Bazillen, diese Bakterien und Viren und dergleichen nicht immer. Aber in der atlantischen Zeit beginnt es bereits. Und sie haben ja interessanterweise eine sehr starke Beziehung dazu, wie der Mensch in seinem Denken und Verhalten ist, nämlich wie weit man anfällig ist, gerade auf Bazillenerkrankungen, auch Viruserkrankungen. Also was Rudolf Steiner schon damals sehr deutlich geschrieben hat oder gesagt hat in seinen Vorträgen, weiß ja mittlerweile auch die Wissenschaft, dass erstens einmal die sehr starke Angst vor der Ansteckung unheimlich die Infektionsgefahr fördert. Also es genügt nicht, dass die Bakterien und Viren um uns herum sind. Sie sind ständig um uns herum. Also alle Krankheitserreger bis zu den Pesterregern, alles gibt es in unserer Umgebung. Alles. Dass wir daran erkranken, liegt sehr viel daran, dass wir spezifische Ängste vor der Ansteckung entwickeln. Sie kennen vielleicht das Beispiel, das der Herr Doktor auch immer wieder erzählt hat, von Billeroth, also von dem österreichischen Arzt Billeroth, der sich ja sehr stark gemacht hat für die Auskurierung der Tuberkulosekrankheit, soweit man das eben damals schon konnte. Und der dann zu seinen Studenten gesagt hat, so, in diesem Bett ist heute Nacht ein Tuberkulosekranker, also ein Schwindsüchtiger gestorben. Wer von den werten Kollegen ist bereit, in diesem Bett, ohne dass es neu überzogen wird, zu übernachten? Naja, keiner hat sich zuerst getraut, schließlich einer ganz ängstlich, ja also, ich mache es, ich tue es. Und nach einiger Zeit hat man festgestellt, er war tatsächlich an Tuberkulose erkrankt. Nachsatz, in dem Bett war niemals irgendein Tuberkulosekranker drinnen, niemals. Der Billeroth selber konnte ohne weiteres in einem Bett übernachten, wo ein Tuberkulosekranker drin ist. Geschlafen und gestorben ist. Weil er einfach aus seiner Liebe, den Menschen helfen zu wollen, das viel, viel stärker war als die Angst vor einer eventuellen Ansteckung. Also gerade bei diesen Bakterienerkrankungen spielt sozusagen der sogenannte psychologische Faktor eine unheimlich große Rolle. Und ein zweites, was auch noch sehr förderlich ist der Ansteckung, ist gerade diese arimanisch inspirierte materialistische Denkweise. Ein Mensch, der nicht weiter denken kann als übers Materielle hinaus, für den alles andere Seele, Geist und leere Worte im Grunde sind, auch die neigen also sehr stark zu solchen Erkrankungen. Ist kein Wunder, dass zum Beispiel die Tuberkulosekrankheit gerade im 19. Jahrhundert sehr stark war, wo auch eine Hochblüte des materialistischen Denkens war. Das war ja unheimlich stark verbreitet, die Tuberkulosekrankheit. Und bis zu einem gewissen Grad hat sich diese Denkweise doch mit dem 20. Jahrhundert ein bisschen bereits geändert. Zumindest einmal in der Wissenschaft. Man kann sagen, das klassische materialistische Weltbild wurde etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwunden. Es ist was gekommen, was zwar sehr abstrakt ist, was nicht wirklich jetzt ins Geistige uns hineinführen wird, so unmittelbar, aber was zumindest das materialistische ad absurdum geführt hat. Und diese neue Denkweise ist durchaus latent irgendwo im Untergrund da. Und dass diese bestimmten Bazillenerkrankungen, gerade also die Tuberkulosekrankheit und dergleichen, ja relativ ausgestorben waren, zumindest eine lange Zeit. Es wird ja jetzt langsam wieder gefährlicher, wie wir gehört haben. Liegt nicht daran, dass die Impfungen entwickelt wurden. Das muss man mal deutlich sagen. Es wird nämlich gerade das, also die Besiegung der Tuberkulosekrankheit durch die Impfungen, als einer der großen Triumphe der Medizin gefeiert. Wenn man nachschaut, etwa bei den Statistiken in Wien, man braucht nur in Wien schauen, dann kann man sehen, dass die Tuberkulosekrankheit, bevor die Impfung noch eingeführt war, auf unter 1% zurückgegangen ist. Und dann hat man die Impfungen eingeführt, als sie also schon weg war, die Krankheit. Und das hat man aber gefeiert als großen Triumph der Wissenschaft. Das ist so der Betrug, der teilweise bewusste Betrug, der passiert. Ich meine, dass dasselbe ist also mit den Zeckenschutzimpfungen und mit den Grippeschutzimpfungen. Also die Grippeschutzimpfung ist überhaupt so was sehr Eigenartiges, weil sie gegen die Art Grippe, die gerade kommt, mit Sicherheit nicht wirkt, sondern höchstens gegen die vom vergangenen Jahr und gegen die auch nicht wirklich. Aber es ist natürlich ein immenses Geschäft. Es ist ein immenses Geschäft. Und mit dem Zeckenschutz ist es genauso. Weil wenn man sich auch da die Untersuchungen halbwegs nüchtern anschaut, dann ist die Gefahr durch die Impfung selber zu erkranken an Gehirnhautentzündung etwa gleich groß, als wie wenn man sie nicht impfen lässt. Also es ist da wirklich sehr viel Lug und Betrug dahinter. Also das, naja, der Lügner, der Ahrimann sitzt halt da dahinter, der Lügner, der uns sehr viel vorlügt. Und diese materialistische Lüge, die eine Zeit lang, wo so in Schwebe war, dass das schon wieder ein bisschen überwunden wird, gerade in Ansätzen in der Wissenschaft hat es begonnen, es beginnt heute langsam wieder umzuschwenken. Wir fahren gerade wieder in eine durchaus materialistische Phase hinein, weltweit. Also es geht offensichtlich so in Wellen. Es gab eine Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo die materialistische Denkweise langsam ein bisschen zurückgegangen ist und Ansätze spürbar waren für etwas anderes, gerade bei führenden Wissenschaftlern, aber vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg und mit all den damit verbundenen Sachen, gerade mit den Nazi-Deutschland und dergleichen, das hat natürlich unheimlich viel geistig zerstört und hat diesen Aufschwung, der sich langsam angekündigt hat, radikal abgebrochen. Und seitdem sind wir also wieder sehr in einer Talfahrt Richtung Materialismus hinein, mit ein paar so luziferischen Aufmuckversuchen dagegen, weiß ich nicht, Hippie-Bewegung und solche Sachen, aber das war nicht wirklich eine geistige Bewegung, sondern halt Luzifer-Geistiges, das dahinter war, das also nicht wirklich geholfen hat. Und die Gefahr ist also sehr groß, dass das sehr weitergeht. Gerade auch diese Sache mit den Bakterien, mit den Bazillen, mit den Viren, könnte in Zukunft noch sehr problematisch werden. Ansätze sieht man jetzt, also in Bezug auf die Krankheit, weil gerade die übermäßige Therapie mit Antibiotika und dergleichen dazu geführt hat, also sehr gefährliche Stämme an Bakterien zu züchten geradezu, die dann mit den heute gängigen Mitteln nicht mehr beherrschbar sind. Ja, die sogar die Fähigkeit erlangt haben, sich so schnell anzupassen, dass jedes neue Mittel, das man entwickelt, auch nur eine ganz kurze Zeit wirkt und dann sind sie schon wieder besser, also die Bakterien wieder besser und schneller. Die Natur lernt unheimlich, auch wenn der Ahriman dahinter steckt. Der Ahriman ist ja ein sehr, sehr, sehr intelligentes Wesen, könnte man sagen. Also da steckt geradezu eine intelligente Strategie dahinter, besonders bei der AIDS-Erkrankung, bei der das von Haus aus so ist, dass die meisten Therapien deswegen versagen, weil dieser Virus sich unheimlich schnell verändert. Unheimlich schnell verändert. Schon während des Krankheitsverlaufes noch wird er ganz anders, als er vorher war, und alle die Mittel, die man eingesetzt hat, wirken nicht mehr. Also man kann gar nicht von der AIDS-Erkrankung sprechen, sondern das ist eine, die sich ununterbrochen ändert, in einem ungeheuren Tempo.
Darf ich noch kurz
Ja,
fragen,
ja.
worin besteht sie genau? Ich meine, ist es hier falsch am Platz?
Nein, nein, es ist nicht falsch am Platz. Also,
Wenn man das erst
sie wird vermittelt also durch Viren. Das sind also die Träger der Krankheit. Und diese Viren, also die Viren sind etwas, was ganz besonders arimanisch ist, noch arimanischer als die Bazillen, also die Bakterien. Sind also kleinste, man könnte fast sagen, biologische Maschinen. Sie sind also sehr dem Lebendigen angepasst, aber es funktionieren eigentlich innerlich ganz maschinell, könnten für sich alleine auch gar nicht leben. Ein Virus kann nur überleben, indem er einen Wirt befällt und an seinen Lebenskräften zehrt. Alle Viren tun das. Das ist was typisch Arimanisches. Der Ariman geht immer primär darauf aus, die Lebenskräfte zu vernichten und die an sich zu saugen. Und das sind also sozusagen biologische Maschinen, die, oder so an der Grenze eben, die den Lebensleib des Menschen sehr stark zerstören. Das bedeutet für uns, dass vor allem das Immunsystem sehr stark gestört wird. Das Immunsystem ist der deutlichste Ausdruck eigentlich dieses Lebensleibes, den wir haben. Also über das Immunsystem wirkt er eigentlich bis in die physische Natur hinein, der Ätherleib. Und diese Kräfte werden also gestört, werden sogar ganz außer Kraft gesetzt teilweise. Und die Therapien verschärfen das dann aber oft auch noch, weil die dann auch das Immunsystem wieder sehr stark schädigen. Es entstehen ja dann oft krebsartige Erkrankungen. Was ist eine Krebserkrankung? Das ist dort, wo der Lebensleib völlig unkontrolliert zu wuchern beginnt. Eigentlich ist es ein zu viel Maß des Lebens, das aber nicht in eine gestaltete Form hineinwächst, sondern völlig ungestaltet wuchert und dann den ganzen Organismus irgendwann zerstört. Und diese Fehlsteuerung sozusagen des Lebens ist immer ein typisches Zeichen, dass der Ätherleib angegriffen ist. Weil der kontrolliert das eigentlich alles. Ich sage, wenn man jetzt sagt, das ist alles Biochemie und so weiter, na sicher gibt es die Biochemie, klar. Aber was dahinter steht und das eigentlich lenkt und leitet, dass es in richtige Bahnen kommt, das ist der Ätherleib. Der steht dahinter. Ja. Es kann auch über längere Zeit ruhen, richtig. Es kann auch über längere Zeit ruhen, über viele Jahre kann das ruhen. Also diese Viren haben auch so einen eigenen Zeitmechanismus sozusagen in sich. Sie sind so fast wie eine tickende Zeitbombe. Es gibt ganze Menge Viren, die oft erst nach Jahren, manche erst nach Jahrzehnten zu wirken beginnen. Vorher dösen sie vor sich hin. Wenn er ruhig ist, verändert es sich zunächst nicht, er ist einfach nur eingenistet. Das kann so weit gehen, der muss nicht einmal so als kleinstes submikroskopisches Ding in uns herumschwimmen, sondern es gibt also ganz wiffe Viren, die AIDS-Viren zählen teilweise dazu. Weil, ich muss eben noch was dazu sagen, was ist ein Virus? Ein Virus ist im Grunde dasselbe, was wir in unserer Erbinformation, in den Genen haben. Ist im Grunde ein Stück Gen mit ein bisschen einer Eiweißhülle rundherum. Nichts anderes. Und er veranlasst den Organismus jetzt, statt dass er sozusagen mit seinem Genmaterial arbeitet, mit dem des Virus zu arbeiten. und dafür zu sorgen, dass er sich vermehrt und verteilt. Und jetzt gibt es so wie für Viren, die sich in unser Genmaterial einbauen. Das heißt, sie schleichen sich in unsere Erbanlage hinein und schlummern da mal drinnen. Und irgendwann, wenn die Zeit richtig ist, wenn die Uhr abgelaufen ist, die interne Uhr, bei diesem Virus, dann fängt er an, aktiv zu werden und fängt an, unseren Organismus dazu veranlassen, Viren, 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 Viren immer weiter zu produzieren. So lang, bis der ganze Organismus zerstört ist letztlich. Und dabei saugt er ihm Lebenskräfte ab. Saugt er ihm Lebenskräfte ab und das ist etwas, was sich eigentlich Ahriman rauben will.
Das, wenn man das jetzt vergleicht,
ja?
Maschine und Organismus,
ja?
Wenn man sein Vater immer sagt, bei der Maschine gibt es ein Zentrum und all das.
Richtig.
Und das Zentrum wird von außen
Richtig.
Eingeschossen.
Richtig.
Und beim Organismus lebt jedes Teilchen.
Richtig.
Und ordnet sich
das
Ganze unter. Und die ordnen sich nicht unter.
Die ordnen sich nicht unter.
Sie leben aber auch. Das heißt, sie ordnen sich irgendeinem anderen großen Organismus unter, der aber nicht der Individuelle ist.
Der nicht der Individuelle ist, ja.
Also die fangen an, das Ganze zu aufzulösen.
Sie fangen an, das aufzulösen, aber es ist eigentlich eine also völlig bewusstlose Selbstreproduktion, die immer auftritt. Etwas, was man also im Kleinen sogar technisch nachvollziehen könnte. Und auch können, also auch in größerem Maße in Zukunft können wird, wenn wir gleich noch darüber sprechen, es wird sehr bedeutend werden. Und weil Sie das sagen, also die Maschine wird vom Zentrum ausgelenkt, das ist ganz richtig. Der Virus besteht eigentlich nur aus dem Zentrum, das ist dieses Stück Gen, dieses Stück Erbinformation. Und das steuert die Aktivitäten des Virus. Beim Menschen ist es nicht so. Auch wenn uns das heute teilweise die Biologie weismachen will, dass der Mensch ist das, was die Gene aus ihm machen. Das ist in Wahrheit ein Blödsinn, weil vielmehr die ganze Peripherie des Menschen nämlich sehr stark auf die Gene zurückwirkt und sie verändert und vor allem bewirkt, welche aktiv werden können, welche nicht aktiv werden dürfen. Das bestimmt der ganze Organismus. Und es ist nicht so, dass wir von den paar Genen in uns gesteuert werden, sondern viel mehr von der Peripherie, viel weniger von der Innern. Besonders heute ist das der Fall. Oft sagt man doch, wenn Kinder den Eltern ähnlich schauen, also ganz aus dem Gesicht geschnitten, naja, da kommen die Erbanlagen halt deutlich durch. Jetzt gab es vor kurzer Zeit einen österreichischen Forscher, Psychiater oder Psychologe, ich habe den Namen vergessen, der interessante Studie gemacht hat, weil das in seinen privaten Bekanntschaften aufgefallen war, und er hat es dann näher untersucht, die Ähnlichkeit zwischen Eltern und ihren Kindern und die Ähnlichkeit zwischen Adoptivkindern und den Eltern. Und er ist darauf gekommen, dass der Anzahl, also der Ähnlichkeitsgrad in beiden Fällen gleich groß ist. Er hat das also an verschiedensten sozusagen Maßstellen objektiv mit Daten belegt, an typischen Parametern. Und das zeigt sehr deutlich, dass die Ähnlichkeit heute beim Menschen kaum mehr etwas wirklich mit der Erbanlage zu tun hat, sondern vielmehr auf Nachahmung beruht. Das kleine Kind ahmt nach und das geht wirklich bis in das körperliche Aussehen hinein. Nicht nur ins Tun hinein, sondern bis in das Aussehen. Bei manchen Kindern eben stärker, bei manchen schwächer. Je nachdem. In alten Zeiten war es tatsächlich so, dass die Erbanlage eine viel größere Rolle gespielt hat. Da war nämlich das, was jetzt immer mehr Ahriman versucht in den Griff zu bekommen, nämlich über den Umweg auch mit diesen Viren herum, versucht er nämlich gerade unser Erbgut in den Griff zu bekommen. So dass wirklich einmal Menschen herauskämen, die Abbild ihrer Gene sind. Und das sollte der Mensch eben absolut nicht sein, heute nicht mehr. In alten Zeiten war er es. Da haben aber in den Erbanlagen eben die Elohim noch gewirkt. Und die Elohim haben dadurch gerade bewirkt, dieses Schwergewicht oder Gegengewicht gegen den Luzifer. Sie haben den Menschen sehr stark verankert, sozusagen in der ganzen Gemeinschaft, dass der abstammt. Er war nicht der Einzelne. Den Einzelnen hätte der Luzifer damals, als das Ich noch nicht so stark war, sehr leicht entführen können, sozusagen in sein geistiges oder scheingeistiges Reich, wie man es nennen will. Aber da hat er ihn sehr stark in seiner Familie, in seinem Stamm, in seinem Volk einfach genetisch verwurzelt. Das waren die guten Götter, die Elohim. Daher auch bei den Juden, also alles auf die Abstammung beruhen, vom gleichen Blut abzustammen. Die Blutreinheit war etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist es heute nicht mehr. Der erste entscheidende Impuls dazu, dass es nicht mehr ist, kam ja schon durch den Christus herein. Der Christusimpuls ist eigentlich der, man sieht das ja also auch aus den Evangelien heraus, wird das deutlich immer wieder zeigt, dass es nicht auf die Abstammung ankommt. Also auch diese rätselhaften Worte, wenn du nicht verlässest, Vater, Mutter, Bruder, Schwester und so weiter, kannst du nicht mein Jünger sein. Damit ist aber nicht gemeint, na, lass deine Familie links liegen, sondern es heißt, befreie dich von den zwanghaften Banden und ersetze sie durch ein Liebeband aus Freiheit. Das ist damit gemeint. Und darum ist der Christus auch eben, wie es in den Evangelien geschildert wird, gerade so intensiv auch zusammen gewesen mit den Menschen, bei denen die Blutdurchmischung schon sehr stark war. Also mit den Galiläern etwa oben. In Galiläa oben, das war das Gebiet, wo sehr viele Völkerströme durchgegangen sind, wo es eigentlich, also die Zöllner und so, wie es genannt wird, die heißen ja deswegen so, weil dort eben Zollschranken aufgestellt werden, weil da die Karawanen durchgekommen sind. Und da gab es halt dann die unterschiedlichsten Verbindungen zwischen Menschen von ganz anderen Stämmen, von ganz anderen Völkern. Dort hat er zu wirken begonnen. Von Galiläa ist das Wirken des Christus ausgegangen. Und dann ist er erst immer mehr in Jerusalem sozusagen hinuntergezogen. In das Kerngebiet dessen, was noch alte Jahre Religion war, die ganz auf die Blutsabstammung baut. Und also das Christusprinzip, überhaupt dann mit dem Tod auf Golgatha, hat die Möglichkeit geschaffen, dass sich der Mensch wirklich jetzt langsam lösen kann aus den Blutsbanden. Allerdings erst so langsam die Möglichkeit. Weil man muss denken, dazu musste wirklich oder muss der ganze menschliche Organismus sich in seiner Feinstruktur ändern. Bis ins Physische hinein. Und das hat durchaus noch eine lange Zeit gedauert, nämlich eigentlich bis zu diesem Sturz der Geister der Finsternis Ende oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. So lange hat es gedauert, bis der physische Leib des Menschen eigentlich absolut reif dazu war, dass er die Erbanlage vollkommen überwinden kann. Bis dahin gab es immer noch Reste und bis dahin ist das Abstammungsprinzip bis zu einem gewissen Grad immer noch berechtigt oder immer noch positiv gewesen. Ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Ab dem Zeitpunkt ist es vorbei. Und das hängt damit zusammen, dass, Sie wissen, 1879, oder ich rufe es Ihnen in Erinnerung, beginnt das Michaelszeitalter. Das Michaelszeitalter, also der Michael war es ja auch, der diese arimanischen Geister auf die Erde gestürzt hat. Michael ist der, der jetzt in unserer Zeit besonders die Aufgabe hat, diese Blutsbande zu überwinden. Aber was vorher den Organismus reif gemacht hat dazu, dass das überhaupt möglich ist, das waren die Gabriel-Kräfte. Gabriel ist immer etwas, was mit Geburtskräften, mit Erbanlage und so weiter zu tun hat. Also das Gabriel-Zeitalter, das also Zeit der Französischen Revolution und so auch gewirkt hat noch, aus dem etwa der rationale französische Verstand stammt, den hat der Gabriel impulsiert. Also die höchste Blüte dessen, was man mit dem physischen Gehirn denkerisch erreichen kann, dass das Gehirn so weit ausgereift ist, war eine Gabe Gabriels. Und dass die Fortpflanzung des Menschen so stattfinden kann, dass dabei die Erbanlage nicht mehr die entscheidende Rolle spielt und nicht mehr die Herrschaft führt, das ist auch Gabriel zu verdanken. Also der hat sozusagen das Feld bereitet, dass jetzt nachher Michael kommen kann, sagt so mit dieser neuen Fähigkeit des Menschen bis ins Physische hinein, können wir jetzt den Christusimpuls erst verwirklichen, so ganz richtig. Bis dahin war eigentlich eine Übergangszeit noch, wo es in gewissen Grenzen erst möglich war, die Blutsbindung zu überwinden. Auch wenn man schon den Willen dazu hatte, aber es hat eigentlich nicht sehr viel funktioniert. Auch etwa, was bei Künstlern die geniale Anlage bedeutet, hat etwa bis in diese Zeit, war immer noch sehr wichtig, die Abstammung. Also beim Musiker sehr deutlich, also er braucht eben das musikalische Ohr. Sonst er kann zwar die geistige Anlage dazu haben, aber wenn das Ohr verbaut ist, dann wird es zumindest sehr schwer haben. Wir kommen jetzt in eine Zeit hinein, wo die physische Anlage völlig unwichtig sein muss. Und es allein davon abhängt, was macht dieses geistige Wesen, das sich inkarniert, einfach aus den Gegebenheiten hier. Egal welche physischen Voraussetzungen es hat. Es werden daher auch, und das sieht man auch ohnehin schon deutlich, die Genies, die einfach eine Naturbegabung mitbringen, die oft eben beruht auf der physischen Anlage, nämlich dass da die physischen Voraussetzungen dazu da sind, das wird immer mehr verschwinden. Und es wird viel mehr davon abhängen, was sich der Mensch hier jetzt in diesem Leben auf Erden erarbeitet. Man muss sozusagen heute schon beginnen, sich das Genie zu erwerben, das man früher geschenkt bekommen hat. Das ist auch etwas, was mit dem Michaelsimpuls zusammenhängt. Es ist klar, der Mensch in der Zukunft hin muss immer mehr aus dem Ich heraus bewusst tun, was ihm früher durch die Natur und die dahinterstehenden geistigen Wesen geschenkt wurde, bis ins Physische hinein. Wenn wir einmal an der Auferstehung teilnehmen wollen, teilhaftig während der Auferstehung des Leibes, heißt das nichts anderes, als dass wir fähig sind, aus dem Ich heraus alles das zu schaffen, was uns bis jetzt die Körperanlage gegeben hat. Wenn wir diese Fähigkeit einmal haben, dann brauchen wir den Körper nicht mehr. Dann können wir sie geistig erschaffen, diese Fähigkeit. Und wir werden noch heute sehen, dass die Zeit sehr bald kommen wird. Es wird die Zeit sehr bald kommen, wo wir eigentlich nicht mehr in solchen physischen Körpern herumlaufen sollten, sage ich einmal, wie wir es heute tun. Also für diese Zeit, die kommen wird, sagt Rudolf Steiner mal Folgendes. Wenn also der Mensch nicht seine eigene geistige Entwicklung in die Hand nimmt, sondern wenn er also diesen arimanisch-materialistischen Impulsen verfällt, dieser Denkweise verfällt, dann würde in einem gewissen Zeitraum der sechsten nachatlantischen Zeit die Menschen ausschließlich Gefallen daran finden, in dem zu leben, was dann kommen wird, durch Bazillen, durch die kleinen mikroskopischen Feinde des Menschen. Sind wir wieder bei den Bazillen und bei den Viren. Die Viren waren damals noch nicht so bekannt, also die waren noch nicht entdeckt. Die sind sogar das Eigentliche, die Bazillen sind noch das Harmlosere. Naja, wenn man heute schaut, es gibt die Gentechnik. Die Gentechnik, da will der Mensch also mit dem rational-arimanischen Verstand in das Erbgut der Pflanzen, der Tiere, naja, des Menschen, wollen es auch schon, eingreifen. Und wessen bedienen sie sich dabei? Wie kann man das Erbgut eines lebenden Tieres verändern? Man verwendet dazu hauptsächlich Viren als Werkzeuge. Weil die Viren haben eben genau die Fähigkeit, Erbinformationen in unser Erbmaterial hineinzutragen oder aus unserem Stückchen herauszuschnipseln, durch anderes zu ersetzen und so weiter. Das machen die Viren. Und das, was Rudolf Steiner da sagt, heißt also, die Menschen werden sozusagen, oder gewisse Menschen, eine große Lust dazu bekommen, naja, sich ihren Wunschkörper zu konstruieren, gentechnisch. Nichts anderes heißt das eigentlich im Grunde. Wir werden nicht in dem leben, was wir geistig aus uns machen, durch unsere geistige Entwicklung, sondern durch das, was wir technisch aus uns machen können. Während des Lebens kann man das Erbgut des Menschen verändern. Also beim Menschen tut man es noch sehr wenig. Man will ja, man sagt ja dann immer, es kommt ein sehr moralisches Argument. Man denkt zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben Erbkrankheiten. Also da ist ein gewisser Defekt in der Erbstruktur. Und diese Menschen haben aber auch nicht die Fähigkeit, jetzt das so zu überwinden, dass dieser Erbdefekt einfach keine Rolle mehr spielt. Sondern da schießt jetzt das Erbgut durch und erzeugt eine gewisse Krankheit. Und jetzt sagen die Ärzte, naja, aber wir haben doch die Gentechnik, wir könnten dieses schadhafte Gen eigentlich mittels Gentechnik reparieren. Heute funktioniert das beim Menschen noch nicht wirklich, aber das wäre doch eine Zukunftsperspektive. Wie viele entsetzliche Krankheiten ließen sich denn nicht dadurch heilen? Es würde aber letztlich genau zu dem führen, dass der Mensch immer mehr eigentlich zu einer technischen Konstruktion wird. Und dass ihm das eigene Geistige, das heißt das Ich, eigentlich immer mehr ausgetrieben wird. Das ist nämlich der Preis dafür. Es würde schon gelingen, gewisse Erbkrankheiten nach außen hin zu bekämpfen. Der Preis ist nur, dass der Mensch nach und nach sein Ich verliert. Das ist der Preis dafür. Denn bis zu einem gewissen Grad, also gerade wenn man auch mit Erbkrankheiten oder sowas herunterkommt, ist das ja ein Schicksal, das man sich bis zu einem gewissen Grad ausgesucht hat. Jetzt heißt das nicht, dass man sagen, ja, selber schuld, schau, wie du weiterkommst, das ist ja damit nicht gemeint. Aber diese Hilfe, gerade durch die Gentechnik, ist das, was der Mensch am wenigsten braucht. Weil man könnte diese Krankheiten in Zukunft einmal ganz anders dadurch behandeln, oder ihrer Herr werden, dass man herausfindet, welche geistige Aufgabe hat sich diese inkarnierende Menschenseele dadurch gestellt, dass sie sich diese spezifische Erbkrankheit gewählt hat. Und wenn man ihn unterstützt bei dieser Aufgabe, die er sich selber gewählt hat, weil er findet, in der geistigen Welt zumindest gefunden hat, ich brauche das, ich muss diese Aufgabe in dem Leben bewältigen. Wenn man ihm dabei hilft und das einen Erfolg zeigt, dann wird auch diese Krankheit verschwinden. Dann wird man sehr wohl sehen, dass dann nämlich plötzlich diese schadhaften Erbanlagen gar nicht zum Ausdruck kommen. Mag das Gen schadhaft bleiben, wie auch immer, es wird nicht wirksam im Menschen. Denn eben wie weit das Erbmaterial überhaupt physisch wirksam wird oder nicht, das wird gesteuert eigentlich durch den Ätherleib. Und durch unsere geistige Entwicklung haben wir in der Hand, eigentlich den Ätherleib zu beeinflussen. Und der hat es dann in der Hand, was kommt heraus als Krankheit und was nicht. Aber natürlich vom Ätherleib versteht heute die Medizin einmal am wenigsten. Es ist ja das Interessanteste, dass gerade die Medizin, also diese, die eigentlich gar keine Wissenschaft, sondern eine Kunst sein sollte, die am stärksten materialistische Wissenschaft von allen ist. Dort, wo es um rein technische Dinge geht, wie Chirurgie und dergleichen, leistet sie auch Grandioses. Heilen ist heute sehr klein geschrieben, das können sie nicht. Davon verstehen sie eigentlich überhaupt nichts und wenn sie was davon hören, sagen sie, das ist Charlatanerie. Also gerade Ärzte tun sich da am allerschwersten. Mit einem Physiker kann man halt über das Geistige wunderbar reden. Mit einem Mediziner selten. Das sind Ausnahmefälle. Und das hat also durchaus Methode und System, also dass Ahriman also gerade dorthin zielt. Weil das möchte er in Zukunft haben. Er möchte Menschen, die eigentlich ganz und gar Konstruktion sind, aus seinen Plänen in Wahrheit. Dann wird es ihm gelingen, nämlich den Menschen ganz an die Erde zu fesseln. Der Mensch würde dann nicht die Fähigkeit haben, in näherer Zukunft einmal überhaupt als ein nicht mehr so dicht körperliches Wesen zu leben und dann seine geistige Entwicklung anders weiterzumachen, sondern der Mensch würde mit einem, naja, sehr stark zerstörten Ich an die Erde gefesselt werden und immer mehr in das Reich Arimans hineinkommen. Und dort sozusagen ein Rädchen in dem hochintelligenten Getriebe Arimans werden. Diese arimanische Welt ist ja eine Welt höchster abstrakter Geistigkeit. Die Intelligenz, die da drinnen steckt, ist ungeheuer. Aber es ist eine, die eigentlich nicht den geringsten Platz für irgendwas Schöpferisches hat. Und da will uns Ahriman hineinziehen. Und eben hineinziehen durch die Veränderung des Körpers zum Teil. Dort, wo wir es nämlich zunächst einmal gar nicht bewusst spüren. Wir merken es langsam nicht, wir werden halt nur immer geistloser in Wahrheit. Fällt uns schon nicht auf, weil wir sind ja geistreich im materialistischen Sinne sehr wohl. Der Mensch würde dann zu so etwas werden, was ich ganz gern mit dem Ausdruck bezeichne, Intelligenzbestie. im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird ja ein Mensch sein, naja, ob er dann noch wirklich Mensch ist, ist sogar die Frage, also ein hochintelligentes Tier vielleicht oder so ein Übergang, mit einer unglaublichen Intelligenz, die nur dazu dient, die eigenen Begierden zu befriedigen.
Und damit eine gewisse Verdummung.
Damit in Wahrheit eine gewisse Verdummung, eine sehr starke Verdummung, also für irgendwas wirklich Geistiges wäre überhaupt kein Raum mehr. Es wäre völlig uninteressant.
Und auch die Logik kann da nicht mehr einsetzen, weil er ja nicht abschätzen kann, was in dem anderen Menschen passiert.
Ja, richtig, ja.
Der
richtig,
der
richtig.
Und das ist ja irgendwo die Chance.
Das ist richtig,
Dass sie ja nicht abschätzen können, wie wird der andere werden.
Ja, richtig, ja,
was
richtig.
Ihn
richtig.
Ja,
richtig. Ja, richtig. Es wird halt also zu sehr großen äußeren Zerstörungen dadurch führen. Es wird sehr viel zugrunde gehen. Und das ist aber immer noch besser, als wenn das weitergehen könnte in der Art. Also das ist eigentlich sogar wieder das Heilmittel der guten Götter, dass wenn das weiterläuft, dann wird es sich selber zerstören.
Gibt es ein Buch von einem Herrn Jean
Ziegler,
ein Schweizer, der in dieser Globalisierungsgeschichte tätig ist und ein Buch herausgegeben hat, ich weiß nicht genau, wie es heißt, meine Mutter hat es derzeit.
Ja.
Und sagt, sie kann immer nur gewisse Zeit lesen, dann muss es
das wirklich,
nicht,
ja.
Das nicht aus.
Ja.
Der zeigt ganz einseitig natürlich dieses Netz auf, das über die ganze Welt geht und einfach zerstört.
Ja, es ist richtig, es ist richtig. Die Gefahr ist eben, dass der Mensch in dieses Netz immer mehr eingewoben wird. Rudolf Steiner sagte einmal auch was Interessantes. Er sagt, der Mensch muss in einer relativ nahen Zukunft so weit kommen, dass er also ein viel geistigeres Dasein lebt, als er es heute lebt. Bis ins Körperliche hinein. Dazu muss er sich bis zu einem gewissen Grad von der Erde lösen. Und auch die Erde wird einen gewissen Zerstörungsprozess, einen Alterungsprozess durchmachen. Und die Kräfte, die die Erde letztlich zugrunde richten werden, die sozusagen die Altersschwäche des Erdplaneten bedeuten werden, das sind vor allem die Kräfte, die aus der Technik kommen. Und er sagt, bis zu einem gewissen Grad muss das aber sein. Wichtig ist nur, dass es im richtigen Tempo passiert und Schritt hält mit der geistigen Entwicklung der Menschheit. Die Gefahr ist da, dass das einfach viel früher zugrunde geht, bevor die Menschen noch reif dazu sind. Das ist die große Gefahr. Wir brauchen diesen Prozess in gewisser Weise, um uns von der Erde langsam lösen zu können, in ein neues Dasein überzugehen. Dazu müssen einerseits wir geistiger werden, aber auch die Erde muss sozusagen langsam zerfallen. Sie ist ja von der Natur her auch schon in der absteigenden Phase eigentlich drinnen. Aber das große Problem ist das richtige Tempo dabei. Das entscheidet darüber, ob das was Gutes, was Heilsames oder was Schlechtes ist. Zurzeit ist die Gefahr eben da, dass diese arimanischen Todeskräfte, die sind es eben, und die wirken eben in der Erde genauso, wie sie im Menschenleben, und es aber auch gut ist. Es wäre schrecklich, wenn der Mensch, weiß nicht, 300, 400, 500 Jahre auf Erden alt werden müsste. Das wäre der Tod seiner geistigen Entwicklung nämlich. Wer würde an etwas gefesselt sein, das einfach sich durch den Geist nicht mehr genügend umgestalten lässt. Darum zerschlagen wir ja eigentlich unser physisches Werkzeug, sprich wir sterben, weil unser Geist schon so weit ist, dass er ganz andere Bedingungen braucht, um wieder weiterarbeiten zu können. Dann zerschlägt er das Werkzeug, das er nicht mehr brauchen kann. Und so muss es mit der Erde im Großen eben auch einmal sein. Das ist also an sich nichts Böses, aber es ist schlecht, wenn es zu früh passiert. Nicht so, weil wir im hohen Alter sterben sollen und das gut ist, heißt das nicht, dass man gleich einen Menschen nach der Geburt umbringen muss. Nicht wahr? Das wäre so dieselbe Logik, dass man sagt, naja, also Zerstörungskräfte sind eh gut, um einen unter zerstören, muss ja eh sein, ist ja gut für die geistige Entwicklung. Nein, es muss die Zeit genützt werden, bis dahin, dass der Mensch auch geistig reif ist, ohne dem auszukommen. Und da haben wir noch ein schönes Stückchen vor uns. Es geht also gerade um die Überwindung dieser alten Blutskräfte, die jetzt immer mehr von Ahriman in den Griff genommen werden. Gerade also um die Zeit Sturz der Geister der Finsternis, Beginn des Michaelszeitalters um 1879 herum, oder Steiner sagt sogar im November 1879 war der entscheidende Schritt. Da beginnt also jetzt Ahriman die Erbanlage zu ergreifen. Und wollen wir uns das jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, wie das im Einzelnen funktioniert. Damit Sie nämlich auch sehen, wie einzelne geistige Wesenheiten ganz konkret an der Gestaltung des menschlichen Organismus mitwirken und wie sich das aber ändert im Laufe der Zeit. Diese Wirkung ist eben nicht immer gleich. Weil gerade wenn wir vom Geistigen sprechen, ist immer so die Gefahr, dass wir es ein bisschen zu luziferisch betrachten und das Geistige ist irgendwas, ich weiß nicht, wo das schwebt, und da ist das Materielle, das Körperliche. Der Geist ist etwas, was im Körper arbeitet. Noch viel stärker als in dem, was wir in unseren Gedanken haben. Das ist eh das Ungeistigste in Wahrheit. Er gestaltet also den Körper durch. Schauen wir uns einmal besonders zwei Arten geistiger Wesenheiten an, zwei Hierarchien, die den Menschen sehr nahe stehen, nämlich die Engel und die Erzengel, also die geistigen Hierarchien, die gerade über uns stehen. Welche Aufgabe haben die Engel? Die Engelhierarchie, also auch gerade jenes Engelwesen, von dem man sagt, dass es unser Schutzengel ist, also der uns persönlich bis zu einem gewissen Grad zugewiesen, zugeordnet ist. Der ist eigentlich das Wesen, das uns durch die verschiedenen Inkarnationen führt und das, solange wir es selber nicht können, das Bewusstsein über alle diese Inkarnationen hat. Wir haben das heute, die meisten von uns zumindest nicht. Weil wir wissen von dem Leben jetzt, und da können wir uns an vieles nicht erinnern, aber was im letzten Leben war, wissen die wenigsten. Außer man hat eine entsprechende geistige Entwicklung durchgemacht. Dann übernehmen wir gewisse Aufgaben des Engels. Aber er hat also die Aufgabe, uns da durchzuleiten, uns dabei auch zu helfen, dass unser Schicksal richtig gebaut wird. Also wenn man sagt, das ist unser Schutzengel, dann hilft aber teilweise auch, dass man auf der berühmten Bananenschale ausrutschen, wenn es das Schicksal fordert. Auch dabei hilft er uns. Weil wir wollen das ja. Wir haben in der geistigen Welt ja fest beschlossen, dass wir das wollen und dass dadurch unser Leben einen Impuls bekommt in irgendeiner Richtung. Nicht was Schicksal sind eigentlich immer wir. Also zu jammern darüber, da können wir uns nur bei uns selber beschweren. Wir haben es uns ausgesucht. Es gibt natürlich, muss man dazu sagen, auch Ereignisse, die ins Leben eintreten, die nicht schicksalsbedingt sind. Die werden aber dann ihren Ausgleich in einem späteren Leben haben. Es gibt auch Sachen, die einfach jetzt passieren. Ich kann auch da von einem Ziegelstein getroffen werden und es ist nicht Schicksal, sondern es ist Zufall. Auch das gibt es. Weil gerade in der physischen Welt ist der Zufall etwas Mögliches. Gerade in unserer Welt, weil nur dadurch, dass nicht alles schicksalsmäßig oder sonst wie bestimmt ist, ist überhaupt die Freiheit des Menschen möglich. Wenn alles nur Wirkung der Vergangenheit wäre, dann wären wir immer Sklaven der Vergangenheit. Also es gibt auch die Möglichkeit für Neues. Es gibt die Möglichkeit, neues Schicksal zu beginnen. Aber es wird, egal was wir tun, es wird dann wieder seine Folgen haben in der Zukunft. Also wir können etwa auch ganz freie Entschlüsse fassen in unserem Leben, die nicht durch das Schicksal geleitet sind. Also wenn ich auf der Bananenschale ausrutsche, dann wird das in der Regel vom Schicksal sein und das habe ich mir, naja, in Freiheit da oben gewählt. Hier nicht mehr. Hier bin ich dann nur mehr Ausführungsorgan und trete auf die nächstmögliche Bananenschale drauf, die irgendwo das Unterbewusstsein erspäht hat. Das liegt nämlich dann dauernd auf der Lauer, die Fallen aufzusuchen, die wir brauchen im Leben. Und dabei helfen uns die Engel, die Engelwesenheiten, die helfen uns dabei, im Positiven wie im Negativen. Sie helfen uns eben auch, um Unglücksfälle zu vermeiden, die vielleicht nicht in unserem Schicksal stehen. Und wo uns gerade durch Zufall vielleicht eine Katastrophe bedrohen würde und der Engel hilft uns, dass wir daran vorbeikommen. Wir wissen es vielleicht gar nicht einmal, haben es gar nicht bemerkt, dass wir jetzt entgangen sind einem Unfall oder sonst irgendetwas. Also der Mensch, der Engel hat sehr viel mit dem einzelnen Menschen zu tun, mit der einzelnen menschlichen Individualität. Wir müssen ja eigentlich unterscheiden zwischen Individualität und Persönlichkeit. Was ist die Persönlichkeit? Die Persönlichkeit ist die Erscheinung der Individualität in einem einzelnen Leben. Wir sind jetzt die Persönlichkeit Müller, Meier, Huber, sonst wie in dem Leben, aber wir sind nicht in jedem Leben der Meier, der Müller oder Huber, sondern wir waren in einem früheren Leben ganz was anderes. Wir haben vielleicht, wenn wir heute Mann sind, haben wir damals eine weibliche Inkarnation gehabt, haben ganz andere Interessen gehabt, ganz andere Dinge gesehen. Die Persönlichkeit hat ganz anders ausgeschaut und trotzdem war dieselbe Individualität dahinter, dasselbe Ich eigentlich. Die Persönlichkeit, die Persona, die Maske, durch die Individualität durchtönt, die ist in jedem Leben eine andere. Und wir, zumindest die meisten von uns Alltagsmenschen heute, kennen vielleicht ein bisschen was von unserer Persönlichkeit, von der Individualität sehr wenig. Wir würden sie besser erkennen, wenn wir lernen würden, das Schicksal zu lesen. In dem, was uns zusteht, wo wir sagen, wieso passiert mir schon wieder das? Schon wieder mir, das will ich überhaupt nicht. Und schon wieder passiert mir das. Na, das hat mit mir nichts zu tun. Diese Welt ist böse und furchtbar zu mir und so weiter. Wenn man erkennen würde, dass das eigentliche Ich ist, das uns diese Schicksalsschläge zufügt und zuführt, dann würde man mit der Selbsterkenntnis ein bisschen eine höhere Stufe erreichen können. Immer zu wenig. Aber solange wir das nicht haben, muss es eben der Engel für uns tun. Je mehr wir wirkliche Selbsterkenntnis finden, Selbsterkenntnis dieser geistigen Individualität, umso mehr entlasten wir den Engel und helfen ihm dabei, auch selber zu einer höheren Stufe aufzusteigen. Das heißt, seine Entwicklung ist sehr eng mit unserer verbunden. Wenn wir so borniert sind und nicht weiterentwickeln, sind wir auch ein Bleigewicht an seiner Entwicklung im Grunde. Die Erzengel, die Archangeloi, haben es jetzt nicht mit dem einzelnen Menschen zu tun, sondern mit größeren Menschengruppen. Also im höchsten Sinne dann mit ganzen Völkern. Volksgeister sind immer aus der Hierarchie der Erzengel. Die sind also etwas viel, viel Stärkeres von der Wirkung her. Wenn sie also ihre Impulse in ein ganzes Volk hineinschicken können. Es gibt dann auch weniger kräftige Erzengel, die in kleineren Menschengruppen, in einzelnen Stämmen wirken, ja, in einer Familie wirken. Es gibt auch so etwas wie einen Familiengeist, naja, heute nicht mehr so oft. Ja, ist wahr, nicht mehr so oft, das ist ein ganz richtiges Wort, dass die Familien heute so schnell zerbrechen und so oft zerbrechen, liegt eben daran, dass sich diese geistigen Wesenheiten, dass die nicht mehr die Bedingungen finden, hier sich in einer Familie unter Anführungsstrichen zu verkörpern, hier sozusagen mit dieser Familie geistig zu wohnen. Diese Bedingungen sind heute nur mehr sehr wenig gegeben. Sie ziehen sich zurück. Sie mussten sich auch bis zu einem gewissen Grad lösen, eben damit der Mensch mehr das eigene Individuelle finden kann. Und das hängt damit zusammen, sehr stark auch, wie gerade diese Geister, die Erzengel, aber auch die Engel, wie die im menschlichen Organismus wirken. Gerade die Impulse dazu kommen nämlich sehr stark über den Organismus. Und zwar, wenn Sie denken, Zusammengehörigkeit der Familie, des Stammes, des Volkes eventuell, dann hängt das mit der Blutsabstammung zunächst einmal zusammen. Das heißt, diese Erzengel haben sehr stark im Blut gewirkt, in alter Zeit. Also in der Zeit der Jehova-Religion, in der Zeit des alten Judentums, haben die Erzengel besonders stark durch das Blut gewirkt, haben ihre Kräfte besonders in das Blut hineingeschickt. Und die Engel wirken auch durch das Blut. Denn was ist das Blut im menschlichen Organismus? Eigentlich das Werkzeug schlechthin für das menschliche Ich. Das menschliche Ich greift über das Blut ein in den Organismus. Das ist der eigentliche Angriffspunkt. Und in alter Zeit haben aber dazu immer gleichzeitig die Erzengel eingegriffen, also die Volksgeister. Damit das Ich des Menschen eingreifen kann, braucht das Ich des Menschen aber heute noch der Hilfe des Engels, des Schutzengels. Eben weil nur der wirklich über die Individualität, also über unser eigentlich geistiges Ich Bescheid weiß. Wir kennen maximal eben die Persönlichkeit. Wir alleine könnten also noch nicht unser Ich wirklich ganz ins Blut hineinführen, so weit sind wir nicht. Wir brauchen die Hilfe des Engels dazu, dass unser Ich im Blut wirken kann. Also in alten Zeiten hatten beide, Engel und Erzengel, ihre Kräfte im Blut verankert. Und mit dem Sturz der Geister der Finsternis, mit dem Ende des Gabriel-Zeitalters und Beginn des Michael-Zeitalters 1879 ungefähr, bleiben zwar die Engel nach wie vor mit ihrer Wirkung im Blut verankert, müssen sie bleiben, solange bis unser Ich die Aufgabe des Engels übernehmen kann. Das heißt, wir eigentlich den Blick über alle unsere Inkarnationen haben, den bewussten Blick über alle Inkarnationen, auch im Erdenleben, dann kann sich der Engel zurückziehen. Dann wird im Blut wirklich nur mehr das Ich wirken. Jetzt braucht es noch die Hilfe des Engels. Aber die Erzengel, also die zuständig sind für den Familienzusammenhang, für den Stammeszusammenhang, für den Volkszusammenhang, die haben beschlossen, sich zurückzuziehen aus dem Blut. Das heißt, diese menschlichen Beziehungen, die Völker zusammenhalten sollen, Stämme zusammenhalten sollen, Familien zusammenhalten sollen, da kommen keine positiven Kräfte mehr aus dem Blut. Da sind keine hilfreichen Kräfte dazu mehr aus dem Blut. Sondern es kommt jetzt auf die Begegnung von Ich zu Ich an. Das muss das ersetzen. Erzengel ziehen sich also zurück aus dem Blut, ziehen sich zurück ins Nervensystem. Ins Nervensinnessystem könnte man besser sagen. Das heißt, alles, was eben jetzt die Beziehung zwischen Menschen untereinander bestimmt, sollte eigentlich mit dem Bewusstsein des Menschen begleitet sein. Denn das Nervensystem ist eigentlich das Werkzeug unseres Bewusstseins. Man muss das unterscheiden. Blut ist das Werkzeug des Ich, des wirklich geistigen Ichs, aber nicht des Bewusstseins. Das Bewusstsein brauchen wir die Nerven dazu. Im Gegenteil, das Ich wirkt im Blut geradezu unbewusst, schlafbewusst höchstens. Im Willen wirkt es. Und im Willen schlafen eigentlich. Nur in den Gedanken sind wir wach oder in den Sinneswahrnehmungen sind wir wach. Dorthin wandern jetzt die Erzengel. Das heißt, wir sollen also bewusst durch das, was wir erleben, durch das, was wir denken, unsere Beziehungen mit den Menschen regeln und schaffen. Nicht mehr sozusagen aus den instinktiven Willensimpulsen heraus. Wir sollen also keinen sozusagen instinktiven Patriotismus mehr entwickeln. Das ist was ganz Verfehltes. Natürlich gibt es jetzt Kräfte, die dagegen arbeiten. Und das sind gerade diese auf die Erde gestürzten Geister der Finsternis. Die erstens einmal impulsieren unsere materialistische Denkweise, die aber vor allem auch die Blutskräfte in den Griff bekommen wollen. Und die jetzt anstelle der Erzengel, die ins Nervensystem gewandert sind, jetzt hineinwandern ins Blut. Wir haben also jetzt im Blut wirken unser Ich, den Engel, das sind die positiven Kräfte. Und wir haben arimanische Kräfte, die jetzt versuchen, die Blutsbindung in einer ganz verkehrten Weise festzuhalten. Diese Kräfte, die früher Elohim-Kräfte waren, sind jetzt arimanische Kräfte geworden. Jetzt sitzen arimanische Wesen drinnen, die zumindest teilweise Eigenschaften der Erzengel haben, aber eben nur teilweise und denen vor allem die positiven Impulse fehlen, die wirken im Blut und wollen jetzt die Blutsbande viel länger festhalten, als es gedacht ist und als es gut ist für den Menschen. Also etwa natürlich, das ganz große Beispiel ist natürlich das, was sich mit dem Nazitum abgespielt hat. Das, wo die ganze Denkweise und Philosophie ja darauf gebaut war, also alles auf Abstammung und so weiter, Rassereinhaltung und dergleichen aufzubauen. Nur, der Gedanke, der heute etwa hinter der Gentechnik steckt, ist kein anderer im Grunde. Es ist nur auf eine viel subtilere Weise gemacht. Nicht mehr mit so äußerer Brachialgewalt, sondern auf eine viel subtilere Weise, die dadurch noch viel gefährlicher ist in Wahrheit. Denn der Mensch würde dann eben wirklich, wie wir es schon angesprochen haben, immer mehr an seinen physischen Organismus und an die physische Fortpflanzung gebunden werden. Er würde sich von der Erde überhaupt nicht mehr lösen können. Und da möchte ich Ihnen jetzt vorlesen, was Rudolf Steiner hier sagt, wie das in Zukunft gehen soll. Der Zeitraum, nämlich bis dahin sich das alles abspielen soll, ist erschreckend nahe. Erschreckend nahe. Wir denken immer so in Jahrmillionen und Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden. Es ist alles viel, viel näher. Damit ist überhaupt eine Evolution eingeleitet, die von tiefgehender Bedeutung ist. Ich habe Sie im Laufe dieser Vorträge, also soll ja schon, auf eine wichtige Tatsache aufmerksam gemacht. Ich habe Sie aufmerksam gemacht, dass es nur bis zum 7. Jahrtausend dauern wird innerhalb der Erdenentwicklung, dass die Menschenfrauen fruchtbar sein werden. Dass dann nicht mehr die Fortpflanzung hier besorgt werden kann. Jedenfalls nicht auf natürliche Weise. Ginge es bloß nach den normal im Blute lebenden Engelwesen, so würde die menschliche Generation, die menschliche Fortpflanzung nicht einmal bis dahin dauern, sondern nur ins 6. Jahrtausend hinein. Nur noch die 6. nachatlantische Kulturperiode, also die nächste, träfe die Möglichkeit einer physischen Fortpflanzung auf der Erde. Weiter erstreckt sich der Impuls der Fortpflanzung für diese nachatlantische Zeit in ihren 7 Kulturperioden nach der Weisheit des Lichtes, also damit sind die Elohim gemeint, nicht. Aber die Fortpflanzung wird länger dauern. Sie wird bis ins 7. Jahrtausend hineindauern, vielleicht noch etwas darüber hinaus. Woher wird das kommen? Weil dann Regenten der Fortpflanzung, impulsierende Mächte der Fortpflanzung, diese herabgestoßenen Engel sein werden, also diese arimanischen. Wobei es einschub, diese herabgestoßenen Engel haben aber durchaus auch Erzengel-Eigenschaften, sonst würden sie diese Kräfte nicht aufbringen können. Herabgestoßene Engel heißt eigentlich, sie sollten Erzengel geworden sein, sind es aber nur teilweise geworden, sind also so halberte Engel, halberte Erzengel. Das ist sehr bedeutungsvoll. In der 6. nachatlantischen Kulturperiode wird nach und nach versiegen die menschliche Fruchtbarkeit, insofern sie impulsiert ist von den Lichtmächten. Und die dunklen Mächte werden eingreifen müssen, dass die Sache noch etwas weitergehe. Wir wissen, die 6. nachatlantische Kulturperiode hat ihre Keime im europäischen Osten. Also wird ausgehen von den russischen Gebieten, wird aber nicht natürlich auf Russland oder so beschränkt sein, auf dieses Gebiet, sondern wird nur von dort einmal entscheidende Ausgangsimpulse nehmen, aber dann eine Weltkultur natürlich werden. Alle Kulturen, die es ab dem heutigen Zeitpunkt gibt, sind eigentlich Weltkulturen. Also es wird nicht mehr geben urindische Kultur oder sowas, die eigentlich auf einen kleinen Fleck vergleichsweise beschränkt bleibt. Aber sie wird ausgehen, also von diesem europäischen Osten. Der europäische Osten wird starke Neigungen entwickeln, die menschliche Fortpflanzung, die physische Fortpflanzung nicht über die 6. Kulturperiode hinausgehen zu lassen, sondern nachher die Erde überzuführen in ein mehr spirituelles, in ein mehr psychisches Dasein. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt sollten die Menschen so weit sein, dass sie bereits nicht mehr in physischen Körpern leben, obwohl sie dann immer noch eine gewisse Beziehung zur Erde haben werden. Wenn wir auch gleich noch lesen, wie die ausschauen wird. Also von dort wird der Impuls kommen eigentlich, dass wir etwas durchmachen, allerdings jetzt mit voll bewusst entwickeltem Ich, was schon im Buddhismus angedeutet ist, dass der Mensch die Fähigkeit entwickeln soll, ein Erdenleben so zu leben, dass er keine karmische Schuld mehr auf sich legt und lebt und dadurch nicht mehr die Notwendigkeit hat, zu einem neuen Erdenleben herunterzusteigen. In Wahrheit haben wir die Notwendigkeit, uns immer wieder zu verkörpern, weil wir unausgeglichenes Schicksal zurückgelassen haben, das wir nur hier bewältigen können. Und bis dahin sollte der Mensch moralisch so reif sein, dass er es schafft, ein ganzes Erdenleben so zu leben, dass er keine karmische Schuld zurücklässt. Das heißt, selbst wenn er etwas Schuldhaftes tut in diesem Leben, es noch im gleichen Leben schafft, das auszugleichen. Zumindest, wenn er schon überhaupt was Schuldiges was tut, was also nicht in Ordnung ist. Und das gilt bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Bis ins 6. Jahrtausend sollten wir das geschafft haben. Also wenn man sich den heutigen Zustand ansieht und wie lang das bis dorthin dauert, 4000 Jahre noch vielleicht, das ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich nichts. Nicht wahr, das ist so, wenn man jetzt zurückblickt, naja, nicht einmal bis Anfang der ägyptischen Zeit. Und in dieser Zeit, also bis dahin, bis zum 6. Jahrtausend, wird sich die Welt radikal verändern. Es werden Dinge sich ändern, die man es gar nicht träumen lässt. Sowohl im Technischen wird sich noch sehr viel tun, aber auch in der Art der Kultur. Es wird zum Beispiel sehr bald die Kultur ganz anders werden, im Positiven oder Negativen. Es wird die Schrift verschwinden, so wie sie einmal entstanden ist, weil wir sie dann hoffentlich nicht mehr brauchen. Weil wir bereits geistig genug geworden sind. Weil wir das, was heute Literatur, Sprachkunst ist, eben bereits dann leben können, ohne dass wir es aufzeichnen müssen, wie man es einmal, aber aus Unfreiheit heraus in alter Zeit konnte. Das werden wir auf neue Weise erwerben müssen. Da werden also viele Dinge aufhören und sich ändern. Es werden natürlich verschwinden die Nationalsprachen, die werden alle zugrunde gehen. Man sieht heute schon, dass sie zugrunde gehen. Der Sprachverfall zeigt das bereits. Was man nicht sieht noch, ist der Anfang einer neuen Sprache, die auf eine neue Weise wieder ähnlich sein wird der alten Ursprache, wo eigentlich der Mensch, jeden Menschen, egal aus welchem Erdteil er gekommen wäre, verstanden hat, weil er unmittelbar das Herzensverständnis hatte. Das werden wir wieder entwickeln müssen. Und es wird eine Sprache kommen, die jeder einzelne Mensch ganz individuell prägen wird. Aber der andere Mensch wird die Fähigkeit haben, sich so mit ihm zu verbinden, dass er das trotzdem verstehen kann, was der andere sagt. Heute haben wir keine Individualsprache, nicht? Da würde man es nicht verstehen, wenn jeder seine eigene Sprache hat. Das wäre schrecklich. Es wird einmal kommen, dass der Mensch eigentlich, indem er spricht, nur mehr sprachschöpferisch ist. Es wird keine Sprachtradition mehr geben, sondern nur eine unmittelbare Sprachschöpfung. No, da haben wir noch was vor uns in den nächsten 4000 Jahren. Es wird aber, dann lese ich jetzt weiter, also von Amerika herüber werden die anderen Impulse wirken, für die 7. nachatlantische Kulturperiode, in welcher die Impulse der herabgestoßenen, angeläuteten Generationen leiten werden. Die werden also dafür sorgen, dass der Mensch nicht so geschwind sich lösen kann. Da werden hauptsächlich die arimanischen Impulse wirken. Es wird auch natürlich sein Gutes haben, dass dort Menschen, die ihr Schicksal noch nicht bewältigt haben, immer noch eine Verkörperungsmöglichkeit finden. Wieder muss man sagen, das wird natürlich sich nicht nur in Amerika abspielen, sondern es wird wieder eine Weltkultur werden. Wollen wir noch zum Abschluss kurz lesen, wie sich Rudolf Steiner vorstellt, dass der Mensch dann leben wird, wenn er nicht mehr in diesem festen Körper wohnen wird und trotzdem eine Beziehung zur Erde hat. Aber wenn die Menschheit wirklich das ergreift, was in ihren besten Entwicklungsmöglichkeiten liegt, so kommt einfach im 6. Jahrtausend diese Menschheit zum Irdischen in eine Beziehung, die für weitere 2.500 Jahrtausende so ist, dass der Mensch zwar noch mit der Erde ein Verhältnis haben wird, aber ein Verhältnis, das sich nicht mehr darin ausdrückt, dass physische Kinder geboren werden. Der Mensch wird gewissermaßen als Geist, Seelenwesen, um es anschaulich auszudrücken, will ich sagen, in den Wolken, im Regen, in Blitz und Donner rumoren in den irdischen Angelegenheiten. Er wird gewissermaßen die Naturerscheinungen durchvibrieren. Und in einer noch späteren Zeit wird das Verhältnis zum Irdischen noch geistiger werden. Wir werden also nicht mehr in einem begrenzten physischen Körper leben, sondern sozusagen wir werden uns, naja, inkarnieren kann man dann nicht mehr richtig sagen, sondern wirken in den Naturkräften, so wie es heute etwa die Engelwesen tun. Nicht nur in den Naturkräften wirken Engelwesen. Also Engelwesen zum Beispiel sehr stark in allem Wässrigen. In jedem See, in jedem Fluss, in jedem Bachel wirken neben den Elementargeistern, die es drinnen gibt, auch Engelwesen. Und zwar oft so, dass in einem Stück des Sees wirkt er und in einem Stück von einem anderen See wirkt er auch ein und dasselbe Engel. Das ist nicht so, dass der in einem Bassin sozusagen schwimmen muss drinnen, sondern das sind also sehr komplizierte Wirkungen. Ähnlich wird sich unsere Beziehung zur Erde auch in Zukunft einmal abspielen. Ist nur sehr schwer für uns vorstellbar, dass so etwas bereits in 4000 Jahren beginnen könnte. Obwohl es einzelne Menschen natürlich gibt, die diesen Weg bereits gegangen sind. Buddha war einer von ihnen, der jetzt bereits so weit ist, dass er überhaupt gar nicht mehr unmittelbar mit der Erdensphäre verbunden ist, sondern wie wir schon einmal besprochen haben, mit der Marssphäre. Und dort gewisse heilsame Impulse hineingibt, weil gerade von der Marssphäre sonst sehr, sehr schlimme, sehr kriegerische, sehr gefährliche Impulse ausgehen würden. Eh noch ausgehen, sehr stark. Also er hat seine Aufgabe noch lange nicht vollendet, aber er arbeitet daran, die Marskräfte umzuwandeln. In so etwas sollten wir langsam irgendwann einmal auch nachrücken. In unheimlich kurzer Zeit für unsere Begriffe. Aber die Zeit ist etwas, was eben in ungeheurer Beschleunigung begriffen ist. Die Entwicklung, also was heißt das in unheimlicher Beschleunigung? Das heißt, dass Entwicklungen, die früher Jahrhunderte, Jahrtausende gedauert haben, heute oft in Jahrzehnten, in Jahren, in Monaten passieren müssen, teilweise auch tun, aber noch viel mehr tun sollten. Wie das so genau ist und wie vor allem die Aufgabe der Anthroposophen dabei ist und welche Möglichkeiten sie haben und durch welches Schicksal wir zu diesen Aufgaben gekommen sind, das werden wir dann das übernächste Mal besprechen, weil nächstes Mal haben Sie öffentlichen Vortrag in der Einmannschule draußen. Also nächstes Mal nicht hier, nicht vergessen bitte, sondern draußen. Und in 14 Tagen sehen wir einander dann wieder hier. Das wäre schön, ja. Das ist ein Krampf, ja. Das sind schon sehr exklusive Tiere. Da wie dort.
Naja,
nein,
das ist eigentlich Kulturgeschichte, also Entwicklung der Menschheit.